Ja, Leon hat ja gesagt, dass wir Fortsetzung machen in unserer neuen Predigtreihe zu unserem Leitvers in diesem Jahr. Es geht um Kraft, es geht um Liebe und es geht um Besonnenheit. Und im Pastoralteam haben wir uns dafür entschieden, dass wir mit der Liebe starten, okay? Also nicht mit der Kraft, nicht mit der Besonnenheit, sondern im Januar ist der Fokus auf die Liebe gerichtet. Und das ist, glaube ich, kein schlechter Start, kein schlechtes Thema, um damit anzufangen. Heute habe ich uns einen Text aus dem Buch der Offenbarung mitgebracht. Und zwar wollen wir uns das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus anschauen. In der Offenbarung sind in den ersten 2, 3 Kapiteln 7 Briefe an 7 unterschiedliche Gemeinden versteckt, wo der Geist Gottes Johannes etwas offenbart hat, eine prophetische Botschaft für real existierende Gemeinden damals. Und die Gemeinden, die waren in Kleinasien, in der heutigen Türkei, verstreut. Und eine Gemeinde davon ist die Gemeinde in Ephesus. Ephesus war damals eine richtig große Stadt. So groß wie ungefähr, ja, wie Bielefeld. Also 300.000 Einwohner, gehörte zu den 4 größten Städten im Römischen Reich, nach Rom, Alexandria und dem syrischen Antiochia. Es war ein Handelszentrum. Es war tatsächlich so eine Stadt, von der viel ausging. Auch die ganzen missionarischen Bestrebungen von Paulus nach Kleinasien, die gingen über Ephesus. Es war eine wichtige Stadt der damaligen Zeit und Gott hat diese Stadt und diese Gemeinde im Blick. Und lass uns mal hineinschauen in dieses Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Wir lesen aus Offenbarung 2 ab Vers 1. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus. So, da kann man schon stehen bleiben und sich fragen, ja, was für ein Engel denn? Gibt unterschiedliche Auslegungen an der Stelle. Engel kann man auch mit Bote übersetzen. Die meisten Ausleger sind sich hier einig, dass es der jeweilige Gemeindeleiter ist. Aber Hauptsache ist, dass wir wissen, es geht die Botschaft an die Gemeinde. Okay? Und dort kommt dann die Botschaft. Der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen. Also Jesus ist jetzt derjenige, der hier beschrieben wird. Er ist derjenige, der zwischen diesen 7 Leuchtern umhergeht. Die Leuchter, das ist ein Bild auf die Gemeinden, auf diese 7 Gemeinden, aber grundsätzlich auf alle Gemeinden. Und Jesus, er wandelt zwischen den Leuchtern. Okay, das heißt, er ist mittendrin und er hält diese Gemeinden in seiner Hand. Er ist derjenige, der auf sie aufpasst und der sie umgibt. Das ist das Bild, was hier beschrieben wird. Und 7 Gemeinden, 7 auch die Zahl der Vollständigkeit. Das heißt, es geht letztendlich auch um alle Gemeinden. Es ist nicht so, dass wir jetzt in eine prophetische Botschaft für eine Gemeinde damals schauen und sagen, das hat mit uns nichts zu tun, sondern diese Gemeinden, die stehen auch stellvertretend für alle Gemeinden zu allen Zeiten. Das heißt, wenn wir heute hier 2026 in Bielefeld sitzen, dann darf uns diese Botschaft, die jetzt gleich kommt, sehr wohl auch berühren. Und du wirst vielleicht feststellen, ja, es trifft vielleicht auch deine und meine Lebenssituation. Und Jesus, er wandelt auch hier in unserer Mitte. Was sagt Jesus jetzt der Gemeinde in Ephesus? Er sagt, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Das heißt, Jesus, er schaut auf diese Gemeinde und er sieht viel, viel Gutes. Er schaut drauf und sagt, Mensch, hier, ihr in Ephesus, ihr seid stark unterwegs, ja? Ihr habt ganz, ganz viel, was ich hier hervorheben kann. Er mäkelt nicht nur herum, wir kommen gleich noch zu einer Kritik, aber er sieht auch etwas, wo er lobt und Wertschätzung ausdrückt. Und vielleicht ist das mal ein wichtiger Punkt, weiß nicht, wie du Gott wahrnimmst in deinem Leben. Gott ist nicht nur derjenige, der immer mit seinem Finger auf die wunden Punkte drauf zeigt und immer nur Kritik übt und so dass wir uns schlecht fühlen vielleicht. Nein, Gott ist auch derjenige, der draufschaut auf unser Leben und der sagt, hey, das machst du gut. Ich möchte dich ermutigen. Das ist schon gut gelungen. Da hast du schon Fortschritte gemacht. Gott ist ein großer Förderer. Jesus ist ein wunderbarer Seelsorger, der auch positiv Dinge wahrnimmt, die in unserem Leben gut laufen. Er ist nicht nur derjenige, der immer draufhaut und kritisiert und uns klein macht, sondern er sieht sehr wohl all das, was gut ist. Er sagt hier, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich glaube, bei Jesus geht nichts verloren. Auch was wir tun in unserem Dienst für Jesus, in der Gemeinde, im Reich Gottes. Jesus sieht all das. Menschen sehen immer nur begrenzt. Manchmal wünschten wir uns, dass andere Menschen all das sehen würden, was wir tun, und dass sie uns dafür auch Lob und Wertschätzung geben würden. Und dann sind wir vielleicht dann sauer oder verletzt, wenn das nicht so kommt, wie wir uns das erhofft haben. Und das ist alles normal, menschlich. Aber bei Jesus ist es so, er sieht alles. Und bei ihm geht nichts verloren. Jesus sieht den Einsatz der Gemeinde in Ephesus. Er sieht ihre Ausdauer, ihr Dranbleiben, ihr Ausharren. Er sieht die Schwierigkeiten, die sie ertragen und erdulden, weil sie als Christen in dieser heidnischen Stadt leben, wo ganz viel Gegenwind auch da ist. Und diese Gemeinde bleibt standhaft und geht weiter ihren Weg. Ephesus war damals das Zentrum der Verehrung der Artemis, die römische Göttin Diana, die Fruchtbarkeitsgöttin. Es war ein riesiger Tempel da in Ephesus, der eins der 7 Weltwunder war, eins der größten Gebäude der damaligen Zeit. Also wir könnten sagen, das war eine höchst okkulte Stadt. Es war auch Zentrum des Kaiserkultes in der damaligen Zeit. Und der Kaiser wurde damals verehrt als Gott. Es war klar, da musstest du mitmachen bei diesen kultischen Veranstaltungen. Und wenn du Christ warst, dann hast du da nicht mitgemacht, aber du hast dann Gegenwind bekommen. Und die Gemeinde, die war dadurch ausgegrenzt und hat Schwierigkeiten gehabt. Und sie sind trotzdem standhaft geblieben in diesem Glauben an Jesus. Obwohl sie Nachteile hatten, obwohl sie Gegenwind erfahren haben. Sie mussten gegen geistliche Widerstände ankämpfen und sie blieben dran. Wofür wird die Gemeinde noch gelobt? Die Gemeinde hatte eine klare Unterscheidungsfähigkeit zwischen dem, was die Wahrheit ist, das wahre Evangelium, und zwischen dem, was Lügenlehren sind, was Irrlehren sind. Hier ist die Rede von falschen Aposteln, von falschen Lehrern, die was hineinbringen wollten, wo sie gesagt haben, nein, das entspricht nicht dem Wort Gottes, das ist nicht die ursprüngliche Lehre, das weisen wir ab. Und dann haben sie sich getrennt von Leuten, die halt falsche Lehre in ihre Gemeinde reinbringen wollten. Das heißt, die Gemeinde in Ephesus, sie stand praktisch für die Wahrheit. Sie haben die Wahrheit hochgehalten. Und sie haben sich da nicht an der Nase herumführen lassen. Sie waren da sehr, sehr klar. Sie sind beim rechten Glauben geblieben. Das, was Lüge war, das haben sie entlarvt. Und das ist richtig gut und richtig wichtig. Und Jesus sieht das und sagt, hey, super, das habt ihr gut gemacht. Da seid ihr gut unterwegs. Lass uns mal weiterlesen in diesem Sendschreiben. Jesus fährt fort, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Das ist der Kritikpunkt, den Jesus hier der Gemeinde in Ephesus macht. Er sagt, hey, du hast deine erste Liebe mir gegenüber verlassen. Es ist nicht mehr so, wie es am Anfang war. Denk mal zurück, wie war denn unsere Beziehung am Anfang? Und wo bist du jetzt gelandet? Man könnte sich jetzt fragen und denken, Mensch, wie komisch eigentlich, weil da war ja so viel Gutes, was Jesus hochgehoben hat. Die waren ja ihm treu, die haben die Wahrheit hochgehalten, die waren im Ausharren in dieser schwierigen Situation, da waren die gut drauf. Die haben gegen die Lüge gekämpft. Das war eine stabile Gemeinde. Und trotzdem sagt Jesus, ja, aber im Herzen, da habt ihr die erste Liebe verlassen. Da ist irgendetwas kaputt gegangen, da wurde euch etwas geraubt. Da seid ihr vielleicht äußerlich noch gut unterwegs, aber vom Herzen her ist etwas gestorben. Da ist etwas erkaltet, da seid ihr starr geworden. Da ist es nicht mehr so lebendig, da ist es nicht mehr so leidenschaftlich, wie es am Anfang war. Alle, die in einer Beziehung unterwegs sind, haben vielleicht so dieses Bild vor Augen, so die erste Liebe, ja, das erste Verliebtsein, die erste gemeinsame Zeit. Wie viel Lebendigkeit ist da an dieser Stelle? Wie viel Kreativität? Da macht man sich ja wahnsinnig Gedanken, wie man den anderen irgendwie beeindrucken kann und wie man den anderen umwerben kann, dass diese Liebe entfacht bleibt und lebendig bleibt und man sucht nach Möglichkeiten, Zeit miteinander zu verbringen und man nimmt Opfer in Kauf, finanzielle Opfer und zeitliche Opfer, wo man etwas investiert, um diese Beziehung wunderschön zu gestalten. Und dann ist die Gefahr immer da, wenn man dann länger zusammen ist und wenn man verheiratet ist, dass auch diese Ehebeziehung an Leidenschaft verliert und man irgendwie so zusammen ist wie so ein Pflichtgefühl. Man hat sich füreinander entschieden, ja, aber man investiert jetzt gar nicht mehr so. Und diese Dynamik, die am Anfang war, die ist dann irgendwann nicht mehr da. Und ich würde sagen, das ist ein Stück weit normal in Beziehungen. Die Frage ist aber, was mache ich denn jetzt damit? Und gebe ich mich damit zufrieden oder investiere ich wieder neu und werbe wieder neu und werde wieder neu kreativ und verstehe, hey, wir müssen hier wieder an unserer Liebe arbeiten, weil es etwas verloren gegangen ist. Es ist etwas selbstverständlich geworden. Lass uns wieder gucken, dass wir näher zusammenkommen. Und das ist dieses Auf und Ab von Beziehungen. Und ich glaube, es ist ein gutes Bild auch auf die Beziehung zu Jesus hin. Ich glaube, auch da stehen wir alle in der Gefahr, dass wir diese erste Liebe verlieren und uns vielleicht damit zufrieden geben und sagen, ja, es ist halt so. Das ist halt so geworden. Aber Jesus, er lädt die Gemeinde in Ephesus ein und sagt, hey, bleib nicht da stehen, sondern lass dich wieder rufen in diese erste Liebe. Jesus, er ruft sie zurück und sagt, erinnert euch doch daran, wie es war. Was war das für eine Zeit nach eurer Bekehrung, nachdem ihr Jesus kennengelernt habt und diese Hoffnung, von der wir eben gesungen haben, die wurde lebendig für euch und die Rettung wurde greifbar für euch und die Sündenvergebung, die wurde in eurem Leben verankert. Was war das für eine Zeit? Wie viel Leidenschaft war da? Wie sehr hat man damals Gott gesucht und wollte mehr von ihm wissen und kennen und erfahren? Und wie viel hat man investiert? Glaube an Jesus kann im Laufe unseres Lebens durch Aktivismus ersetzt werden, wo wir einfach nur die Dinge tun und es sind richtige Dinge und die sind nicht verkehrt und wir sind irgendwie unterwegs, ja, aber diese Leidenschaft, die ist irgendwie weggebrochen. Vielleicht ist es einfach durch Routine ersetzt worden. Jesus macht deutlich, dass es nicht nur das äußere Tun ist, was er von uns haben will, sondern er will immer unser Herz haben. Und ohne Liebe verliert selbst das Richtige seinen eigentlichen Wert. Man kann theologisch korrekt, moralisch konsequent sein und sozial engagiert sein und dennoch die erste Liebe verlieren. Ich sag's nochmal. Man kann theologisch korrekt, moralisch konsequent und sozial engagiert sein und dennoch die erste Liebe verlieren. Und der Text stellt uns die Frage: Lebe ich noch aus Liebe zu Jesus oder lebe ich einfach nur aus Gewohnheit? Ist alles nur so eine dauernde Routine, aber das eigentliche Leben, der eigentliche Motor, der ist nicht mehr da. Wie kann das denn praktisch aussehen, wenn man seine erste Liebe verloren hat? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist erstmal festzuhalten, es geht da jetzt nicht in allererster Linie um Gefühle. So Gefühle, wissen wir alle, die kommen und gehen und manche sind enthusiastischer als andere und so. Und ich glaube, das ist alles hier gar nicht gemeint. Das ist nicht der Punkt. Sondern es geht um die Lebendigkeit unserer Beziehung zu Jesus Christus, wie sie am Anfang war, im Vergleich zu dem, wie sie jetzt ist. Und das hat konkrete Auswirkungen. Was sind typische Anzeichen, wenn unsere erste Liebe nicht mehr so da ist wie am Anfang? Vielleicht betest du, aber vielleicht betest du ohne innere Erwartung, dass Gott wirklich da ist, dass er wirklich etwas tut, dass er jetzt wirklich präsent ist. Du betest aus Gewohnheit. Vielleicht liest du die Bibel, weil du denkst, als guter Christ musst du auch Bibel lesen, aber die Bibel berührt dich kaum noch. Sie findet nicht mehr den Weg in dein Leben und es macht nichts mehr mit dir. Vielleicht dienst du in der Gemeinde oder in deinem Umfeld, aber innerlich bist du müde und hart. Und vielleicht denkst du auch da, ja, die anderen müssten ja sehen, wie viel ich mache, und keiner sieht das und keiner lobt mich dafür. Und du bist auf so einer falschen Schiene, was den Dienst angeht, weil es nicht mehr so diese freie Begeisterung für Jesus ist, sondern es hat was mit deinem Ego auch zu tun. Vielleicht weißt du ganz viel über Gott, aber du redest wenig mit ihm. Und es geht dir darum, auf der Wissensebene immer mehr Wissen anzusammeln, aber es ist ein theoretisches Wissen und es findet nicht Niederschlag in deinem Leben, in der Beziehung zu Jesus. Vielleicht verteidigst du die Wahrheit auch gegen andere aus anderen Gemeinden und Nichtchristen und so, und da bist du argumentativ sehr stark, aber du bist ohne Barmherzigkeit unterwegs. Du haust die Wahrheit raus, aber Wärme ist nicht da. Die erste Liebe zu verlassen, hat auch immer was mit der Liebe zu anderen Menschen zu tun. Ich möchte erinnern an das Doppelgebot der Liebe, was Jesus uns gegeben hat in Matthäus 22, in den Versen 37 bis 40. Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Ich glaube, da wo wir die erste Liebe zu Jesus verlassen und da nicht mehr so richtig drin sind und nicht mehr so mit Jesus lebendig unterwegs sind, ist die Kehrseite davon, dass wir auch die Liebe zu Menschen nicht mehr so vor Augen halten. Dass wir mit Menschen hart werden, dass wir Menschen verurteilen, dass wir anderen Menschen nicht mehr so leicht vergeben, sondern auf unseren Rechten beharren. Da geht auch auf dieser zwischenmenschlichen Ebene etwas verloren. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen gehören zusammen. Da, wo wir meinen, ja, meine Beziehung zu Gott ist ja okay, ich weiß alles und ich weiß, was richtig ist und ich verhalte mich richtig, aber mit Menschen komme ich nicht klar und ich räume meine kaputten Beziehungen mit Menschen nicht auf und ich verletze andere Menschen, bin aber trotzdem noch der Meinung, ich bin mit Gott gut unterwegs, da sage ich, nein, du bist mit Gott nicht gut unterwegs, weil du mit Menschen diese Liebe nicht weitergibst. Da ist irgendwie was schief und schräg. Es gehört zusammen. Es muss zusammengehören, sonst ist da irgendwie ein Fehler im Getriebe. Die Liebe zu anderen Menschen ist ein guter Gradmesser für unsere Liebe zu Gott. Die Gemeinde in Ephesus, die wurde etwa 52 nach Christus von Paulus gegründet. Später dann von Aquila und Priscilla geleitet. Apollos kam dann hinzu. Und als Johannes die Offenbarung verfasst hat, also dieses prophetische Gesamtwerk empfangen hat, da war es von der Zeit her ungefähr Mitte der 90er Jahre vielleicht auch ein bisschen später. Also zwischen der Gründung und von dieser Botschaft, die wir heute als Predigtext haben, da sind ungefähr 40 Jahre vergangen. Das heißt, die Gemeinde existierte schon 40 Jahre. Das ist eine lange Zeit. So, unsere Gemeinde ist jetzt ungefähr schon doppelt so alt, okay? Doppelt so alt. Und in dieser langen Wegstrecke, da kann viel passieren mit einer Gemeinde. Da gehen unterschiedliche Generationen durch die Gemeinde, unterschiedliche Phasen. Und es ist nicht bekannt, dass die Gemeinde an der Stelle, ich sag mal, super rebellisch unterwegs war und sich gegen Gott gewandt hat und deswegen sind sie jetzt schlecht dran, sondern sie sind einfach nur in eine Routine hineingekommen, wo das Feuer abgenommen hat. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Die erste Liebe stirbt selten durch Rebellion, sondern fast immer durch Routine. Und in dieser Gefahr stehen wir alle. Manchmal glaube ich, dass Leute im vollzeitlichen Dienst, und da bin ich ja mit eingeschlossen als Pastor, dass die Gefahr noch größer ist, in diese Routine abzurutschen. Weil wir als Pastoren, als geistliche Leiter, wir machen ja nichts anderes, als uns mit geistlichen Dingen zu beschäftigen. Das heißt, wir haben die Bibel und wir wissen, ich habe die nächste Predigt zu halten und die nächste Andacht. Und dann liest man die Bibel nicht, um Gott zu sich sprechen zu lassen, sondern damit du die nächsten Impulse bekommst für die nächste Predigt. Und dann hast du Leute, die was von dir wollen und mit denen betest du dann, dass Gott etwas tut in ihrem Leben. Und bist vielleicht gar nicht mehr mit Gott selbst so verbunden, dass du für dich betest mit Gott. Und du bist immer unterwegs und versuchst irgendwie nach außen was zu bauen und zu machen. Das heißt, die Gefahr, die ist sehr groß und die kenne ich aus meinem Leben, dass diese erste Liebe verloren gehen kann. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, hey, ich glaube, dass wir alle in dieser Gefahr stehen. Egal in welcher Funktion, egal wo wir unterwegs sind. Und die Einladung von Jesus zu uns gilt uns allen, dass wir uns nicht damit abfinden, sondern dass wir aufpassen auf unsere Beziehung zu Jesus und dass wir immer wieder neu sagen, Jesus, komm und sei mir gnädig, lass mich wieder neu hineinziehen in diese Lebendigkeit der Beziehung, die du für mich hast. Und da, wo sie vielleicht mal war. Und das nicht als Verurteilung, nicht als Druck, sondern letztendlich als liebevolle Einladung von Jesus in unser Leben hinein. Und Jesus erwirbt hier seelsorgerlich darum, dass die Epheser zurückkehren zur ersten Liebe. Vers 5. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um. Und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Jesus sagt, hey, erinnere dich an den Anfang. Spür nochmal nach, wie lebendig du warst. Spür nochmal nach, wie viel Hoffnung und Freude da war, wie viel Kreativität, wie viel Spaß es gemacht hat, Jesus zu entdecken und etwas für ihn zu tun. Überleg doch mal, wie hat dich die Liebe von Jesus am Anfang angetrieben, auch für ihn etwas zu tun, weil du dankbar warst, nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil du verändert wurdest. Ich kann mich erinnern, als ich mich bekehrt hatte, da war ich 13, 14 Jahre alt. Und ihr wisst ja, in dem Alter, da sind Kinder oft so drauf, dass sie von ihrer Natur des Teenie-Seins nicht unbedingt gerne im Haushalt helfen. Also man macht einen weiten Bogen um dieses Thema. Man will damit nicht in Berührung kommen. Und ich kann mich erinnern, als ich mich bekehrt hatte, da hatte ich eine innere Freiheit als 13-, 14-jähriger Junge, dass ich aus freien Stücken dann in der Küche die Spülmaschine ausgeräumt habe, ohne dass meine Mutter es gesagt hat. Und das habe ich damals für mich irgendwie so abgespeichert. Boah, ja, Gott hat mein Herz verändert an dieser Stelle und mir Freude gegeben, das einfach zu machen. Und es war nicht schlimm. Man kann jetzt dazu kommen, zu sagen, okay, jetzt mache ich das immer und man hat dann eine Gewohnheit und irgendwann hat man nicht mehr so diesen Kontakt dazu, Mensch, hey, ich mache das, Jesus, für dich. Ich will dir auch hier in diesem kleinen Teil meines Lebens dienen und ich will jetzt nicht meine Mutter beeindrucken oder ich will jetzt nicht Lob und mehr Taschengeld dafür bekommen und so, sondern ich mache das einfach nur aus Freude, weil du mich berührt hast. Und manchmal ist es, glaube ich, so mit Diensten in der Gemeinde auch. Also wo wir aus Leidenschaft dienen können, weil wir dankbar sind, weil wir froh sind, weil wir etwas zurückgeben wollen von diesem großen Geschenk, was Gott uns gemacht hat. Und dann sind wir auf einem guten Fundament aufgestellt, weil wir es aus Liebe tun. Wenn wir aber einfach nur Dinge tun und die Liebe fehlt und es wird dann dröge und es wird so anstrengend und wir denken, wir müssen das machen, weil die anderen erwarten das ja auch und die anderen tun das auch und der Pastor hat gesagt, wir alle sollen und so, dann wird es einfach nur anstrengend. Jesus ruft zurück zur ersten Liebe, wo wir Dinge tun aus Dankbarkeit, aus Leidenschaft für ihn. Und er sagt, tut Buße, kehrt um, ändert eure jetzige Gesinnung. Also er sagt nicht, hey, ihr habt die erste Liebe verlassen, aber halb so wild, ist nicht so schlimm, so ist das halt, da gibt's auch keine Hoffnung, so ist das geistliche Leben, dass es keine erste Liebe mehr gibt. Könnte man ja alles denken und manche Christen sind auch so unterwegs, dass sie sagen, naja gut, am Anfang hast du das Feuer und dann bist du irgendwann abgelöscht und dann gibt es nichts mehr. Jesus ist anders. Er sagt, kehrt zurück zur ersten Liebe. Das heißt, Jesus, er hat eine hoffnungsvolle Sicht auf Veränderung und er weiß, dass in seiner Nähe wieder die erste Liebe erweckt werden kann. Er will uns nicht da stehen lassen, wo wir sind, sondern er ruft zurück zu sich. Nicht in Aktionismus, sondern er ruft an sein Herz letztendlich. Und Jesus ist es hier sehr ernst und er spricht hier auch so eine deutliche Warnung aus und sagt, hey, wenn ihr nicht umkehrt, dann werde ich diesen Leuchter wegstoßen. Das heißt, es wird nicht gut weitergehen für euch als Gemeinde in Ephesus. Da hört es irgendwann auf, das hat keine Zukunft, deswegen ist es eine ernste Warnung an dieser Stelle. Die Kirchengeschichte, die beschreibt, dass die Gemeinde in Ephesus anscheinend umgekehrt sein muss, weil selbst im ersten Jahrhundert und danach war das eine lebendige Gemeinde. Das heißt, es ging weiter, irgendwann dann nicht so, das hat andere Gründe gehabt. Aber die Gemeinde muss es ernst genommen haben und hier gehört haben. Es geht darum, dass wir uns selbst vor Gott demütigen und dass wir seine Gnade dann empfangen. Dass wir anerkennen, wo wir stehen, ganz offen und ehrlich. Und dass wir sagen, Jesus, ja, irgendwie ist was verloren gegangen an Lebendigkeit. Ich weiß nicht, wo ich da falsch abgebogen bin. Vielleicht war es auch einfach nur das Leben, was anstrengend war oder so. Aber ich möchte, so wie ich bin, möchte ich mein Leben dir wieder neu schenken und dich einladen, dass du mir darin begegnest und diese Liebe wieder neu in mir entfachst. Ich weiß vielleicht gar nicht, wie das geschehen soll und wie Gott das macht. Aber das ist dann auch seine Sache. Unsere Sache ist es, umzukehren und Gott neu den Raum zu öffnen. Und dann sagt Jesus, tu die ersten Werke. Fang wieder da an, wo du aufgehört hast. Lass diese Liebe Gottes dich neu berühren, dass dann auch aus der Liebe wieder etwas entsteht, was Jesus ehrt. Und wo er drin ist, wo es nicht nur ein totes Werk ist, sondern ein lebendiges Werk für ihn. Vers 7. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Das ist der sogenannte Überwinderspruch, den finden wir in den ganzen Sendschreiben am Ende, wo es um diesen positiven Ausblick geht. Hey, wenn ihr diese Botschaft ernst nehmt, dann ist hier ein Segen, eine Verheißung für euch, was ihr in Empfang nehmen dürft. Da geht es ums ewige Leben, da geht es darum, dass Gott viel noch für uns bereithält. Und auch hier haben wir diesen Baum des Lebens. Hey, wenn ihr diese erste Liebe wieder neu greift, dann ist da diese innige Verbundenheit auf Ewigkeit, die Gott euch schenkt. Zurück zum Anfang haben wir diese Predigt genannt. Zurück zur ersten Liebe. Ich möchte die Musiker nach vorne einladen. Ich möchte uns noch einen Gedanken mitgeben, der nicht unwichtig ist. Die allererste Liebe ist nie unsere Liebe zu Gott oder zu Menschen. Die allererste Liebe ist immer Gottes Liebe zu uns. Auch das wiederhole ich nochmal. Die allererste Liebe ist nie unsere Liebe zu Gott oder zu Menschen. Die allererste Liebe ist immer Gottes Liebe zu uns. Vielleicht bist du durch die Predigt jetzt irgendwie angesprochen und berührt. Vom biblischen Vokabular könnte man sagen, der Geist Gottes überführt dich von etwas, was in deinem Leben sich befindet und wo er dich wachrütteln möchte. Und das kann auch ganz schnell in so eine Verdammnis führen, dass man sich schlecht fühlt und dass man jetzt denkt, boah, ich muss jetzt diese Liebe, diese erste Liebe aus mir heraus produzieren und ich muss jetzt alles richtig machen, damit es jetzt wieder läuft und losgeht wie früher. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, da müssen wir vorsichtig sein, weil so funktioniert es, glaube ich, nicht. Es ist wichtig zu verstehen, dass die allererste Liebe ist nicht unsere Liebe, die wir jetzt aus uns heraus zusammenbasteln müssen und wieder Gott hinhalten, sondern zu verstehen, Gottes Liebe zu uns, die ist so unendlich groß. Und da, wo ich von dieser großen Liebe Gottes für mich, wo ich das für mein Leben wieder neu verstehe und wieder neu begeistert bin, wie sehr ich in meiner Unvollkommenheit geliebt bin, da entsteht als Antwort diese frische, leidenschaftliche Liebe zu ihm hin. Also es geht darum, dass wir unser Leben Gott hinhalten und ihn einladen, dass er uns seine Liebe wieder neu offenbart. Dass wir seine Liebe, das, was Jesus für uns getan hat, er ist für uns gestorben, er ist für uns auferstanden, hat sein Leben gelassen, dass wir das nicht als Normalität ansehen, nicht als Selbstverständlichkeit ansehen, nicht als leere Theorie ansehen oder als einfach nur so ein Punkt, den wir schon tausendmal gehört haben, sondern dass diese Botschaft, der Vater im Himmel hat mich geliebt und deswegen hat er seinen eingeborenen Sohn gesandt, damit, wenn ich glaube, Leben haben werde, dass es mich trifft. Es geht um seine Liebe zu mir. Und da, wo wir Raum schaffen für diese Liebe Gottes in unserem Leben und das wieder neu durchbuchstabieren für uns persönlich, da wird der Glaube wieder lebendig. Und manchmal müssen wir dafür wirklich Raum schaffen. Mir geht's immer so, wenn ich in die Stille gehe und Tage habe, wo ich wandern gehe oder wo ich ins Kloster gehe, dass diese Liebe Gottes mich wieder neu berührt. Wenn ich im Alltag bin und meine Termine habe, kann das verloren gehen, weil es voll ist und weil so viel anderes da ist und ich nicht in der Tiefe immer so nah bei Gott bin, wie ich gerne wäre. Aber wenn ich in die Stille gehe und Raum schaffe und mich fokussiere auf ihn, spüre ich, da ist so viel Kraft. Da ist so viel von ihm, wie er mich sieht. Und dann bin ich begeistert über ihn. Und dann freue ich mich, dass er real ist und dass er mich sieht. Und dann ist die Antwort, dass ich ihn zurückliebe, ist dann nicht schwer. Es ist dann keine Arbeit. Ich muss es nicht produzieren, sondern es ist ein normaler Ausfluss aus dem, was ich empfangen habe. Ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen. Wir werden gleich noch ein Lied singen, aber ich möchte uns einladen, dass ich ein Gebet spreche, was letztendlich ein Gebet ist, wo wir sagen, Gott, hier ist mein Leben. Ich habe Sehnsucht, wieder diese erste Liebe zu empfangen. Ich möchte in diese Beziehung mit dir neu einsteigen. Ich möchte umkehren von meinem Weg der Routine. Und das würde ich beten mit uns. Und ich lade dich ein, dass du Gott vielleicht, wenn ich dieses Gebet spreche und es dein Wunsch ist, dass du Gott deine Hände öffnest und dich ihm hingibst und sagst, hier bin ich, ich brauche dich. Du hast mich in dieser Predigt erwischt, in meiner Lebenssituation, Geist Gottes. Und dass du dann ein kräftiges Amen dazu sagst. Und ich glaube, dass es kraftvoll ist, wenn du dieses Gebet im Geist mitbetest und wenn du sagst, ja, so ist es, hier ist mein Leben. Das sind keine leeren Worte, sondern es ist für Gott der Anfangspunkt, dass er wieder neu wirken kann in deinem Leben. Und dann sei gespannt, wie Gott das mit dir macht. Dann sei offen, dass du neue Wege gehst. Dann sei offen, wieder kreativ zu werden. Dann schau, wie Gott dich leitet, wie ihr wieder mehr in Beziehung kommen könnt und wie es wieder neu lebendig wird. Geh nicht in Aktionismus, sondern geh in Beziehung. So lade ich euch ein, die Augen zu schließen und, wenn ihr mögt, die Hände Gott hinzuhalten. Und dann möchte ich dieses Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich erkenne, dass meine Liebe zu dir nicht mehr brennt wie am Anfang. Ich habe vieles getan für dich, aber dich selbst oft aus dem Blick verloren. Vergib mir, wo Pflicht wichtiger wurde als Beziehung zu dir, wo Wissen Liebe ersetzt hat, wo Routine den Platz der Sehnsucht eingenommen hat. Ich erinnere mich daran, wie kostbar deine Gnade für mich war, wie lebendig dein Wort gesprochen hat, wie nah du mir warst. Dorthin möchte ich zurück. Herr, ich kehre um zu dir. Entfache neu das Feuer deiner Liebe in meinem Herzen. Lehre mich wieder zu staunen, zu vertrauen, zu lieben, nicht aus Zwang, sondern aus Dankbarkeit. Nimm alles Harte, Kalte und Müde gewordene aus mir und schenke mir ein weiches, hörendes Herz. Lass mich dich nicht nur ehren, sondern lieben. Ich möchte dir nicht nur dienen, sondern bei dir sein. Du bist meine erste Liebe. Zu dir komme ich.